Bonjour, bonsoir, madame et monsieur. Ich hatte nie Französisch in der Schule, habe auch überhaupt keinen Plan davon, aber es ist Tour de France. Lance hat in seinem Podcast immer die Ortsnamen von echten Franzosen ausgesprochen. Ihr müsst euch hier mit meinem Scheiß begnügen. Hallo im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx.
Servus, servus. Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Staub.
Besenwagen wird von Rafa auch durch Frankreich. Speziellen. Und wir begrüßen heute Andreas Staub zu einer Live-Schalte nach Frankreich. Steht ihr noch am Berg?
Wir stehen jetzt gerade hier vor dem letzten Berg von der morgigen bzw. heutigen Etappe, wenn man das hier hört. Sorry auch vielleicht für meine schlechte Qualität, die ich hier gerade habe von der Tonlage, aber mitten in den Alpen.
Aber du Staufi, gehst du gleich noch auf Jagd, so ein Reh erlegen? Oder hast du eine?
Ich glaube hier, wenn dann Wildschweine.
Ja, du hast so eine schöne Jagdmütze auf und oder so einen Hut.
Er hat echt einen Jägerhut auf, ja.
Nee, das ist ein ganz normaler Hut.
Die Hörer wissen ja gar nicht, warum und wo du bist. Du bist mit Ken Sommer. Wer den nicht kennt, nochmal die Folge hören. Das ist eine der ersteren Folgen. Ich würde sagen, irgendwas um die 11, 12 rum. Dem Chef der Corso-Agentur, für die du arbeitest, mit einem richtig stabilen, floddermäßigen Wohnmobil nach Frankreich gefahren, um hier die bei Corso unter Vertrag stehenden Fahrer ein bisschen anzufeuern am Berg. Service 3000.
Ja, natürlich wäre jetzt interessant, den Hintergrund zu wissen, weshalb ihr mit Wohnmobil fahrt, aber ich weiß nicht.
Ja, weil wir eben in der Pandemie sind und das einfach auch viel praktischer ist, ne? Wenn du mehrere Etappen einfach verfolgst, bevor du jetzt hier jedes Mal in irgendwie ein kleines Gasthaus gehst, die vielleicht auch gar nicht aufhaben im Moment, sind wir jetzt einfach hier mobil. Ist echt ein ganz cooles Teil, haben hier genügend Platz für zwei. Und sind eben einfach hier, um die Fahrer so ein bisschen zu supporten. Meetings mit Teams und alles ist dieses Jahr ausgefallen. Aber trotzdem wollten wir jetzt hier mal so die Fahrer ein bisschen anfeuern. Und ist auf jeden Fall ganz cool. Und haben uns aus dem wilden Treiben, dass man da jetzt wahrscheinlich im Fernsehen gesehen hat, auf jeden Fall rausgehalten. Wir standen ziemlich am Anfang vom Anstieg und oben war ja dann doch wieder eher Karneval.
Warum?
Ein bisschen uncool.
Zur Hölle. Geh ich dahin, setz mir eine Maske auf und wenn die Fahrer vorbeikommen, habe ich die unterm Kinn. Warum?
Ja, aus Prinzip, weil ein Arschloch ist. Ne? Also das ist halt fucking
ja. Ja, so ein paar. Also du stehst halt auch am Straßenrand, ne, und rufst hier irgendeinem Fahrer zu. Ich meine, heute habe ich ja auch hier noch ein paar bekannte Gesichter gesehen, die man von früher kannte. Oder die Kölner Fraktion, Nils und André sind vorbeigefahren. Und du rufst halt durch eine Maske und die hören dich nicht. Und dann willst du eigentlich schon fast instinktiv so die Maske vom Mund nehmen und lauter rufen. Und dann denkst du, okay, nee, geht nicht. Ich denke mal, da verlieren dann vielleicht ein paar Leute einfach so, gerade ihren Standpunkt, wo sie gerade sich überhaupt befinden. Aber manche laufen einfach auch ohne Maske neben den Fahrern her, schreien denen ins Ohr. Ich habe sogar das Gefühl, dass Pogacar irgendwie immer, wenn er durch so eine Menschenmasse fährt, irgendwie ein bisschen Angst bekommt. Also der ist auch immer ein Fahrer, der sich so beschwert mit Handzeichen, sich versucht, ein bisschen Platz zu machen. Der hat er heute irgendwie bei der Etappe auch genau in dem Gewusel, was dann da oben kurz vom Gipfel war, den Anschluss verloren. Und ist dann nachher fast wieder reingekommen. Und das war bei der einen Bergetappe auf jeden Fall auch schon so, als er alleine vorne war. Und da auch immer wieder rausgenommen hat und die Leute halt auf Seite gewogen hat. Ne?
Also. Ja, aber man muss halt auch sagen, dass ich kann das schon verstehen, dass er da eine gewisse Angst hat. Also ich meine, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, wir sind in der Pandemie und alle sind irgendwie in der Bubble, strengen sich an, dass sie irgendwie nicht angesteckt werden und da fährst du an Fans vorbei, denen das halt in dem Fall dann einfach egal ist, weil sie halt die Maske runterziehen. Und ich finde es auch ein bisschen strange, dass gerade heute, also am Mittwoch, du hast dann irgendwie auf den letzten Kilometern gar keine Leute gehabt und das war alles so konzentriert auf so einen Kilometer, das war ja unglaublich. Und dann diese eine Stelle, da waren ja auf einmal hunderte Menschen und es war so ganz weird und ich habe das nicht verstanden, dass die Polizei oder auch die Organisatoren da nicht einfach für ein bisschen mehr Ordnung gesorgt haben in dem Moment, weil die sind ja nicht gerade dann erst da angekommen, ne? Die waren ja schon vorher da und ja, das war auf jeden Fall nicht sehr cool und das war auch ein bisschen eng da in dem Moment auf jeden Fall.
Ja, wir hatten hier auch eigentlich die Info, dass nur bis zu 1500 Leute auf den letzten Berg gelassen werden sollten. Aber wir kamen mittags um 12 am Fuß vom Berg an und gegen aller Erwartungen war das Befahren des Passes mit Auto sogar noch möglich. Und da kamen auch immer mehr Leute rauf. Und am Ende waren es halt echt ein paar, meiner Meinung nach, zu viel. Und mal abgesehen davon, dass wir in der Pandemie sind, finde ich auch sowieso irgendwie in den letzten Jahren, es ist teilweise echt zu krass geworden. Also die Leute waren da einfach nicht so den Abstand, den du einfach auch geben solltest, allein schon aus Respekt gegenüber den Fahrern.
Ja, die da, dann halt auch immer wieder so Handyvideos am Drehen, wo die halt auch nicht richtig aufpassen, wo sie sind, sondern aufs Handy gucken und wo der Fokus auf dem Handy ist. Das hast du heute auch wieder gesehen. Naja. Ja, hier gibt's in Köln gibt's auf jeden Fall nichts wesentlich Neues. Ich freue mich aufs Wochenende, wo wir uns alle drei sehen, scheinbar mal wieder.
Ja, bist du vor Ort?
Schon. Ja, wir sind vor Ort. Also Wochenende ist Sauerland-Rundfahrt. Da sitzt Paul im Auto, Andi im Auto. Und ich kommentiere den Livestream mit Paddy mit I. Und ist
Grüße
natürlich...
Grüße gehen raus.
Ich würde sagen, jeder Radsport-Fan in Deutschland, der Bock hat, kann sich um 9 Uhr die Junioren und die Frauen angucken. Und mittags ist natürlich beste Uhrzeit für ein Bundesliga-Rennen beziehungsweise Bergdeutsche Meisterschaft, weil ja auch nicht gleichzeitig Tour de France quasi entscheidende Etappe gleichzeitig kommt.
Im Auto kann ich zum Glück beides angucken. Schön auf dem iPad die Tour-Etappe und dann auf dem Handy das Radrennen, an dem ich selber teilnehme. Zumindest im Auto. Ja, aber finde ich geil, dass ihr das macht und finde ich auch gut von den Organisatoren der Sauerland-Rundfahrt, dass man da wieder versucht, Qualität ans Mikrofon zu bringen.
Ja, die haben irgendwie Großes vor da, ne? Ich habe mich noch nicht so richtig reingekniet, aber die wollen Deutsche Meisterschaft da ausrichten und die Überlegungen gehen bis Weltmeisterschaft.
Ja, die Region ist ja mega ambitioniert, ne? Schon seit Jahren und also das mit der Deutschen Meisterschaft wusste ich auch. WM hatte ich auch so mal Gerüchte gehört, aber wäre natürlich geil, wenn das irgendwie klappen würde, so in der Long Run, wenn die das da hinkriegen würden. Die Gemeinden scheinen ja mitzuziehen.
Ob das dem Sachsenring gefällt.
Ja, schön auf jeden Fall zum Radfahren.
Ein gutes Bier haben sie.
Das allerdings auch.
Gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Themenblock. Erstmal ist mir was aufgefallen die Woche, als ich nämlich leider Gottes bemerkt habe, dass Jérôme Cousin ausgeschieden ist aus der Tour de France, wie einer von vielen, das passiert den Besten. Und ich eigentlich gefeiert hatte, dass er Letzter in der Gesamtwertung ist, ist mir wieder mal eingefallen, dass es beim Giro mal ein Wertungstrikot dafür gab, für den Letzten in der Gesamtwertung. Und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und bin auf einen vergessenen Helden der Radsportgeschichte gestoßen, das eigentlich saugeil ist, nämlich Sante Carollo. Italiener.
Ich dachte, du sagst es ja an Ulrich, aber gut.
Nein, nein. Nee, es geht um Radsportgeschichte wirklich. Es geht ums Jahr 1949 und Sante Carollo war eigentlich Maurer. Er war nur ein Jahr Radprofi, denn beim Giro ist irgendwie einer, konnte nicht starten, weil er krank wurde. Es war auch damals irgendwie so ein Star, Fiorenzo Magni, hat man auch schon mal gehört. Der konnte nicht starten und irgendwie, es ist auch nicht herauszufinden, wie, haben sie Sante Carollo einfach aufgelesen und gesagt, hier, fahr mal mit. Haben ihm wahrscheinlich irgendwie 100 Lire in die Hand gedrückt und gesagt, du bist jetzt Radprofi beim Giro d'Italia. Und was passiert ist, Carollo ist gestartet und hat halt gleich auf der ersten Etappe mal so ein paar Stunden Rückstand kassiert. Damals war halt das schwarze Trikot, also das des Letzten in der Gesamtwertung, super prestigeträchtig. Und Luigi Malabrocca hatte das die Jahre vorher immer gewonnen und war so der Star, der Langsamste. Und der hat sich schon damals immer so auf der Strecke irgendwo versteckt, dass ihn die anderen, die auch langsam fahren wollten, um das schwarze Trikot nicht gesehen haben und ist dann als Letzter ins Ziel gekommen. Sein Problem war jetzt aber, 1949, dass er so spät kam, dass die Jury schon weg war. Und dann hat er, wie bei der 3-Kilometer-Regel, einfach die Zeit vom Peloton bekommen. Und Carollo hatte einen riesen Vorsprung in dieser Wertung. Und dann haben sich die zwei duelliert in diesem historischen Giro 1949 und haben sich die ganze Zeit irgendwo in Bars, in Scheunen oder hinter Hecken versteckt und versucht, den anderen an sich vorbeifahren zu lassen, und, um Letzter zu sein. Und ich finde es eigentlich erstens eine geile Story und zweitens, dass man dieses Trikot wieder einführen sollte. Sollte vielleicht.
Damit die das heute genauso nochmal machen.
Genau, es sollte ja trotzdem Zeitlimit geben, aber über die Etappen verteilt ist irgendwie schon so der Letzte, gehört irgendwie, finde ich, auch wahrgenommen, der es noch schafft nach Paris.
Ja, weiß ich nicht. Es gab ja vor Jahren mal mit Kenny van Hummel bei der Tour auch so Aktion, dass ein holländisches TV-Team ihn begleitet hat. Der ist damals für Skill Shimano gefahren, wird Letzter, und da gab es so krasse Szenen, wie er so die Abfahrten runter rast. Und ich meine, man kann das schon so ein bisschen feiern. Ich weiß auch noch, ich glaube 2015 wird Sam Bennett Letzter der Tour. Er war Letzter, bis er aussteigen musste. Und dass der Mann, der jetzt im grünen Trikot unterwegs ist und wahrscheinlich auch gewinnt, wenn nichts schief geht. Und da hat man ihn auch, Leute haben ihn gefeiert. Wir kamen so an den Start mit den Bussen an und die Leute kamen zu unserem Bus. Wir haben bis dahin wirklich nicht großartig was geleistet, aber die wollten alle irgendwie Sam Bennett sehen und haben das halt voll zelebriert. Dann Fans haben denen irgendwelche Nummern gegeben oder Medaillen so für den letzten Platz, weißt du, um das auszuzeichnen. Es ist schon eine komische, ein komisches Heldentum, an den letzten halt so abfeierst. Aber ich kann es natürlich verstehen. Ich meine, beim Giro war es ja jahrelang was Besonderes.
Es gab
aber irgendwie finde ich es auch gleichzeitig weird, dass man den letzten so heraushebt und dann irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Zehntletzter bist und wirklich am Leiden, der ist dann kein Held mehr. Weißt du, ich meine, das ist so.
Gut, einer muss es halt machen, ne? Es gab dann wohl auch nochmal eine schwarze Rückennummer irgendwann für den letzten beim Giro.
Ja,
Die hat dann Markus Eichler gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das bis heute noch durchgezogen wird.
Nee, das gibt es jetzt heute nicht mehr. Ich glaube, Markus Eichler war einer der letzten auch.
Ja. Und letzte Info hierzu: momentaniger Letzter bei der Tour de France, Roger Kluge.
Bei deiner Story habe ich mich auch gerade wieder wie in einer ARD-Übertragung gefühlt.
Ja, schon ein bisschen.
Das hätte jetzt auch so eine schöne Geschichte von Florian Kurz sein können.
Ich habe mich auch Nee.
Dann von Nass. Dem anderen, von dem Nass. Einer von den Kurz beiden erzählt immer, die Florians erzählen immer schöne Geschichten.
Ja, aber der Kurz ist ja meiner.
Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja auch eigentlich interessant, ne? Aber trotzdem, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja, ich muss ja
ich meinte das auch gerade negativ.
Die kämpfen einfach ums Überleben, ne? Also,
ja, aber, ich meine, aber das macht ja jeder.
Jemand, ja, aber da hat heutzutage keiner mehr, glaube ich, dann noch irgendwie Zeit oder Nerv, sich darüber Gedanken zu machen, Letzter zu werden. Also nachher wird das auch noch so eine Franzosenbewertung wie das Bergtrikot. Das würde ich übrigens vielleicht auch mal überdenken, so. Weil irgendwie diese ganzen Punkte-Sammelei, ich meine, Paul, du hast es auch mal gemacht, ne? Sorry, jetzt ist nichts gegen dich.
Nein, aber
und dann,
ich bin ja bei dir.
Dann fährt da einer im Bergtrikot rum und sobald der erste richtige Berg kommt, ist er der erste, der abfällt, ne? Weil er in der ersten Woche halt alle Körner auf der Straße liegen lassen hat.
Aber da muss man aber auch sagen, dass dieses Jahr ist extrem kosmopolitisch. Normalerweise kannst du es gar nicht so lange halten, aber wenn du dahinter das Ranking anschaust, sind ja irgendwie so 10, 15 Leute, die alle 10, 15 Punkte Rückstand noch haben, weil so viele Rennfahrer Punkte bekommen haben über den Verlauf der Rundfahrt. Und jetzt halt so ein Tadej Pogacar, der hat auf einmal Bock bekommen auf das Trikot und holt sich das halt am Mittwoch. Und der wird das auch bis nach Paris tragen, denke ich mal, wenn nicht Primoz Roglic ihn irgendwo noch irgendwelche Punkte wegschnappt, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das ist halt so weird einfach. Der hat das halt immer wieder verteidigt, obwohl er es gar nicht verteidigt hat. Also er hat nichts dafür getan, um es zu verteidigen, sondern die Konstellation war halt, die Konstellation war halt richtig und das hat es halt echt zu so einer bisschen so einer komischen, zum komischen Trikot gemacht dieses Jahr. Ja. Bin ich hier ganz bei dir. Ja.
Da gab es dann echt so, ne, dass dann irgendwie Spitzengruppe geht bergauf, der erste, der abfällt, ist der beste Bergfahrer. Also irgendwie ist diese Wertung, also keine Ahnung, wie man das vielleicht noch ein bisschen verändern kann. Vielleicht muss mehr Punkte an den höherklassigen Bergen geben oder ja, wie auch immer. Finde ich irgendwie, in den letzten Jahren hat es auch so immer mehr abgenommen, dass man das wirklich verfolgt hat, wer das Bergtrikot gewinnt, oder?
Ja, stimmt. Also,
ja, klar. Ja.
Ich weiß auch, das hat auch, glaube ich, hat das außerhalb von Frankreich irgendeinen Stellenwert im Profisport, Paul? Meinst du?
Ja, also ich finde schon, dass es Bergtrikot. Ja, also klar, ich habe es einen Tag getragen. Du kannst nicht davon reden, dass ich davon profitiert habe. Aber ich finde schon, dass es einen Stellenwert hat. Aber ja, klar, das, so wie es jetzt halt gerade läuft, trägt es nicht dazu bei, dass es eine höhere Anerkennung erhält, bei Leuten wie dir zum Beispiel.
Ja, aber du weißt schon, was es ist. Also selbst als Nicht-Radsport-Fan und selbst in Deutschland weißt
es ist
du,
ein geiles Trikot,
was
das
Bergtrikot bei der Tour ist und weißt, wie das aussieht. Also jetzt mal so vom Werbewert her.
Aber irgendwie ist es halt auch bei den Leuten, die das dann in der ersten oder zweiten Woche tragen, die zelebrieren das immer zu sehr. Ja. Mit weißer Hose, gepunktetem Helm,
stimmt schon.
Rotem Lenkerband, was weiß ich, was er da noch alles aus dem Trickkiste geholt hat. Ja, Marcel ist, glaube ich, wirklich gar nicht in. Also der hatte nur zum Beispiel das Trikot an und sonst nichts.
Ja, ging ja auch nicht. Ich hatte ja auch ein Rad, was custom-made war und so schnell konnte man das wahrscheinlich nicht umlackieren.
Ja, ich glaube, bei Festina hatte damals keiner was in seiner Größe. Das war alles noch Richard Vira. Nee, das war schon vorbei, die Zeiten.
Aber ich habe ja auch direkt ein Rad bekommen, was...
Nee, war es nicht, glaube ich.
Echt? Das war gepunktet, dein Fahrrad?
Ja, und das Schlimme war daran, dass am nächsten Tag... Ich wusste davon nichts. Ich bin aus dem Bus gekommen, da stand das Rad da. Und es war eigentlich auch nicht so geil, weil es war halt das Bergrad und nicht das Aerorad. An dem Tag hättest du halt das Aerorad gebraucht und ich habe das halt gemerkt auf der Fläche. Das hat so scheiße gerollt, Mann. Weil das es war die Hölle, Mann. Und da weiß ich auch noch, also heute immer noch so, das Rad hat halt, also Jasper Stuyven wahrscheinlich so den Etappensieg gekostet und mich halt eine gute Platzierung auf der Etappe. Weil die holen uns erst kurz vom Ziel ein. Und was ich da mehr an Watt fahren musste, um die Geschwindigkeit zu erhalten, da in den letzten 2 Stunden war einfach abartig. Das war nicht geil.
Ja, das
von
ist
daher.
Alles irgendwie so. Die Zeiten davon sind vorbei, ne? Irgendwie finde ich. Also es ist alles so oldschool, genauso wie diese gelben Helme, die das beste Team fährt. Und da habe ich noch einen ganz interessanten Beitrag zugesehen. Vielleicht die Teamwertung in Punkte umwandeln.
Habe ich auch gesehen. Weil, ist interessant.
Hast du das gesehen? Dass es, wenn es nicht nach Zeit geht, dann kommt viel mehr durch die Teams, die irgendwie am Rennen teilgenommen haben. Also Sunweb würde, glaube ich, jetzt die Teamwertung aktuell noch anführen. Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass das die Teams waren, die das Rennen deutlich animiert haben. Und so Movistar, die sind eigentlich so völlig anonym unterwegs gewesen und die fallen echt auch nur wegen den gelben Helmen auf momentan. Obwohl, Valverde heute war wieder, ist wieder auferstanden. So halt.
Ja, Enric Mas ja auch, der war ja auch vorne mit dabei. Aber ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, das Punktesystem der Berg, also fürs Bergtrikot plus Mannschaftswertung sollte man mal überdenken und da vielleicht andere Regularien einführen.
Ich habe noch einen Allgemeinpunkt zur Tour und zwar TV-Übertragung wird ja immer mal wieder versucht aufzupimpen mit irgendwelchen Wattwerten oder sowas. Wir haben schon Herzfrequenzen gesehen bei manchen Rennen oder irgendwelchen,
so für den Arsch, Mann.
Irgendwelchen grafischen Einblendungen, aber die sinnloseste grafische Einblendung hat die diesjährige Austragung gewonnen, den Preis für die sinnloseste Einblendung, nämlich der Hubschrauber zeigt von oben die Gruppe von Bergfahrern, die so 20 Mann stark ist und dann werden die 3 Favoriten herausgepickt und von denen werden die km/h angezeigt. Und du siehst halt einfach, dass die Gruppe exakt mit der gleichen Geschwindigkeit fährt. Das war heute zum ersten Mal so, dass es irgendwie 3 Fahrer waren, die so ein bisschen auseinander lagen und ganz leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten hatten.
Ja, 17,8. Ja. 17,8.
Ja, also im Sprint macht es ja schon Sinn. Ja, also im Sprint finde ich es gut.
Aber das habe ich noch nicht gesehen im Sprint. Ich habe es bis jetzt nur beim Berg oder...
Doch, also im Sprint gibt es auch, aber beim bei der Sprint. Bergetappe fand ich schon ein bisschen.
Ich habe es schon 20 Mal bei der Bergetappe gesehen, wo einfach dann steht Adam Yates 25 km/h, Roglic 25 km/h und Landa
Basti,
25 km/h.
Du musst einfach Sportschau.de gucken, weil da analysiert nämlich mein Kollege Kurz und ich analysieren ja dann auch immer noch die Sprints und da sieht man dann auch in den Grafiken die km/h-Zahlen. Das ist ganz interessant sogar, weil du siehst nämlich dann direkt die krassen Unterschiede. Aber welche ich auch sinnlos finde, ist, wo sie dann die Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten 10 Kilometer immer vergleichen mit, ich glaube, heute war es Julian Alaphilippe und dann Primoz Roglic. Ey, das, Alter, das interessiert doch, also, warum? Was soll
ich
das?
Ich habe heute einen englischen Kommentar bei der Übertragung gehabt, hier am Berg. Und da hat, glaube ich, Wiggins heute mit kommentiert.
Ja, ganz
und
kurz.
Ich fand es krass, die sind so ins Detail gegangen. So, das kannst du halt bei einer deutschen Übertragung dir nicht so richtig vorstellen, weil das doch immer sehr allgemein gehalten wird. Aber die haben wirklich so über verschiedene Stoffwechsel und ja, Threshold, wie lange, warum fahren die jetzt so?
Nee, Staufi, erklärt. Aber hast du die Hintergründe dessen, weil nämlich jemand eine Frage gestellt hat, Brad Wiggins hat in dem Fall eine Frage beantwortet, wo nämlich die Zuschauerfrage reinkam, was ist Tempo und was ist Threshold? Und da hat er es nämlich erklärt. Die Frage übrigens könntest du uns auch stellen und die würde ich dir genauso auch beantworten, aber die muss halt gestellt werden. Und ich glaube, der deutsche Zuschauer stellt diese Frage einfach nicht. Wollte er gar nicht.
Ja, dann habe ich da so ein bisschen aus dem Zusammenhang heute zugehört, aber ich dachte mir auch schon so, boah, worüber reden die gerade? Das versteht doch kein Mensch oder gibt es wirklich so viele, die da jetzt wissen, worüber er redet, das fände ich schon krass. Also ich meine, so wirklich tiefgründig, nicht tiefgründig, aber so im Fußball zum Beispiel, da wird ja auch jeder Spielzug für den Zuschauer analysiert und durchgesprochen, dass eigentlich jeder danach ein Fußballexperte ist. Und im Radsport finde ich es oft so, dass ja eigentlich das, was da gerade passiert, gar nicht kommentiert wird, sondern genau. Ja, hier, da stehen, das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild.
Ja, da muss ich dir widersprechen. Ey, du schaust doch unsere Übertragung. Also,
ja, ab und zu. Wenn die bei euch jetzt live gehen, ins Erste zum Beispiel, da ändert sich das auch wieder. Also ihr seht schon fachspezifischer, als wenn es wieder auf dem Ersten läuft.
Ja, genau, aber Staufi, schon, ich will mich da einfach kurz verteidigen, weil, oder halt, was wir auf One machen, weil wir reden schon über die Rennsituation und wir kommentieren die Rennsituation und sind schon, wie du selbst sagst, fachspezifisch. Im Ersten ist es allgemein, aber auf One und Sportschau.de bis zu dem Zeitpunkt, wo wir drauf sind, ist es definitiv, also ich kann es noch spezifischer machen, aber dann versteht es ja gar keiner mehr. Also ich finde schon, dass wir ziemlich großen...
Ja, wollte ich ja gerade nur sagen, dass mich das gewundert hat, dass die da so wirklich so darüber reden, dass eigentlich kaum jemand mehr versteht, der jetzt nicht absolut ein Experte ist. Aber gut.
Vorsicht nimmt immer alles persönlich.
Darum geht es ja nicht, aber weil er gerade meinte, dass halt in Deutschland das nicht passiert. Aber ich weiß ja, dass es passiert, weil ich kommentiere ja selbst und schreibe mir auch selbst auf die Fahne, Rennsituationen richtig zu analysieren oder die zu kommentieren, ja, und nicht einfach nur dahin laufen zu lassen und sagen, oh, das ist aber eine schöne Burg da im Hintergrund.
So, also kurzer Schwenk. Während nämlich in Frankreich das wichtigste Männerradsportrennen läuft, läuft in Italien das wichtigste Frauenradsportrennen. Kurze Zusammenfassung hiervon, denn wir haben auch die Top-deutschen Starter, ich denke Lisa Brennauer und Liane Lippert, sollten da die deutschen Fahrerinnen repräsentieren. Dabei, wir haben heute, glaube ich, Etappe 6, also läuft noch ein paar Tage und wer da reinschauen will, es kommt jetzt seit diesem Jahr zumindest auf dem Eurosport-Player eine einstündige Zusammenfassung, also da kann man eigentlich fast die letzte Dreiviertelstunde vom Rennen komplett gucken. Und auf dem UCI-Channel auf YouTube kann man sich auch jeden Abend nochmal eine Zusammenfassung angucken. Wer darauf Bock hat, zieht sich das mal rein. Es gab am Anfang Teamzeitfahren. Zweite Etappe war Strade Bianche, nochmal aufleben lassen. Die waren in der Toskana und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Veranstalter bei den Frauenradsportrennen es immer nochmal irgendwie besonders dramatisch machen wollen. Also die hatten dann da so Gravelstücke reingebaut, die waren dann so mit so tiefem Kies und so steil, dass Van Vleuten, die schon attackiert hatte, sogar absteigen und schieben musste. So, keine Ahnung, die letzten 40 Meter, weil es so steil war. Genau, Van Vleuten gewinnt dann die zweite Etappe, die ist natürlich im Moment auch Gesamtführende. Die dritte Etappe ist Umbrien, wer da schon mal war, weiß auch, dass es ultra steil ist überall. Da gibt es auch wieder ein super steiles Finish, was Marianne Voss gewinnt. Und die, wenn das irgendwie 5 Meter länger gewesen wäre, wäre die wahrscheinlich umgefallen, weil auch der Zielbereich ist irgendwie 17% steil und die Fahrerinnen müssen angeschoben werden, Paul.
Aber das Witzige bei der Etappe war anscheinend, dass während des Rennens das Ziel verlegt wurde.
Genau, also, ja.
Also das Ziel sollte einfach irgendwie, glaube ich, 2 Kilometer länger sein oder sowas, der Anstieg. Und das haben die dann gekürzt oder sowas, ne? Aber die haben es erst im Rennen erfahren.
Genau,
und keiner wusste so richtig, wo das Ziel ist.
Weil es irgendwie in dem Dorf irgendein Problem gab, da wo das Ziel sein sollte. Aber auch geil eigentlich. So, das könnte man sich für einen Männerradsport auch mal überlegen. Keiner weiß,
aber anscheinend, was zu Ende ist. Aber was ich dann gehört habe in einem Podcast, das scheint öfters vorzukommen beim Giro Rosa, dass die während der Etappe einfach die Zielankünfte ändern.
Ja, die sind halt flexibel.
Ja.
Das ist die Spezialität von den Veranstaltern. Flexible Finishlinie. Flexible Finishline.
Mhm. Nee, das machen die in Polen auch ganz gerne.
Ja, Hauptsache sie machen es nicht nach Zielankunft noch. Vierte Etappe wird von Lissy Banks gewonnen, Großbritannien. Ist aber aus einer Zweimann-Ausreißergruppe. Gesamtwertung bleibt immer noch gleich. Van Vleuten vor Van Abreggen und Kasia Niewiadoma aus Canyon SRAM hier von Ronny Lauke. Wer ihn nicht kennt, Folge anhören. Fünfte Etappe ist endlich dann mal Sprint. Corinne Rivera ist dabei. Es gibt irgendwie jetzt so eine neue belgische Sprinterin, die kannte ich bis jetzt noch nicht. Kopecky heißt sie.
Die kanntest aber, du nicht?
Nee, die kannte ich noch nicht. Keine Ahnung, wieso.
Ernsthaft,
noch
die, nicht, die schon seit Jahren ist die immer mal wieder vorne mit dabei und also ja, aber die schon seit Jahren Weltspitze.
Ich habe die Sprintanfahrt gesehen und Marianne Voss schlägt halt dann trotzdem alle Sprinterinnen. Die ist so krass. Ja. Das ist echt die krasseste Radfahrerin. Die hat heute auch schon wieder gewonnen. Sechste Etappe also auch im Sprint ausgegangen und Hannah Barnes auch von Canyon SRAM wird Zweite. Also, Ausgang noch offen. Ich glaube, hinten raus wird es auch nochmal bergig. Kommt natürlich Van Vleuten entgegen, aber Tipp, Giro Rosa, Eurosport-Player oder YouTube.
Ja, weil wir ja gerade eh in Italien sind, können wir mal ganz kurz noch rüber zu den Männern schauen. Da ist das Tirreno Adriatico zu Ende gegangen. Wann? Gestern, ne? Am Dienstag, den 15. September. Und der gute Filippo Ganna, die Maschine, das Monster, der Treter, hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Am letzten Tag ist ja traditionell immer der gleiche Zeitverkurs.
Da gibt es auch so eine Flexible Finish Line. Die ist nicht immer im gleichen. Also man kann es nicht 1:1
Ja, aber der Start und aber die Runde an sich ist gleich, oder? Nur die Ziellinie ist ein bisschen vor
ja, zurück,
oder?
Man kann es nicht 1:1 vergleichen. Ich habe die, hab das auch gesehen und da hat dann auch jemand, ich glaube, es war wieder auf Twitter oder so, die ganzen Zeiten der letzten 10 Jahre irgendwie aufgelistet, aber es ist immer irgendwie anders ein bisschen gewesen. Aber ja, der war auf jeden Fall trotz alledem sehr schnell unterwegs.
56,6er Schnitt, ja. Glaube ich.
Ja. 10,
ist schon zügig.
10 Kilometer in 10 Minuten 42 Sekunden.
Ja, vor allen Dingen, das sind auch Kurvenbeine.
Halt auch, ne? Er fährt auch 10 km/h im Schnitt schneller als der Durchschnitt, also der Durchschnitt der Starter. Die sind, kommen alle bei so ungefähr einem 46er Schnitt rein. Das ist schon krass. Also,
okay, eure Prognose. Imola WM-Kurs, 32 Kilometer, nicht schwierig.
Nee, nicht 32, ist doch 28 oder 26, oder? Ist doch richtig kurz.
31,7 habe ich gelesen, ich habe nur mal geguckt heute.
Okay.
Zieht er es durch, schafft er das in einer halben Stunde und ledert da Rowan Dennis ab? Ich sag ja.
Ja, ich glaube auch für Rowan Dennis ist es zu kurz. So ein Ticken zu kurz. Ja.
Ich weiß auch gar nicht so, wie es um die Form von Rowan Dennis steht, ehrlich gesagt. Ich meine, der wird jetzt da...
Vierter.
Ja,
40 Sekunden Rückstand.
Was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass er nicht für ein längeres Zeitfahren auf einem anderen Kurs nicht trotzdem der Top-Favorit wäre, aber sonst ist er auch ziemlich anonym unterwegs gewesen dieses Jahr. Also, ich meine, letztes Jahr war er auch ganz anonym unterwegs, er hat nämlich gar keine Rennen gehabt. Aber ich glaube, die ein oder anderen Fahrer kommen mit so einer Pandemie oder mit so einem Lockdown oder einer rennfreien Zeit besser zurecht als andere. Ich weiß
also,
jetzt nicht, ob
Rowan Dennis
nach
nicht so
seinen
gut mit der Zeit zurecht
Geschehnissen und Porsche-Fahrten zu urteilen, damit so gut zurechtkommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr geschlagen werden kann. Also letztes Jahr war er noch unantastbar, aber dieses Jahr ist offen, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, der gewinnt auf jeden Fall, aber ich würde schon sagen, dass er am Podium steht.
Kurze Korrektur, er wird Dritter bei letzten Zeitfahren, okay. Nur der...
Toni Martin hat sich gar nicht aufstellen lassen für die WM, also ich denke mal, dass er da ein Mitspracherecht hatte, sonst würde ihn, glaube ich, der BDR immer als Zeitfahrer aufstellen, sondern hat sich direkt mal wieder für ein Giro melden lassen.
Da kein Bock auf zu Hause.
Der will einfach ohne Brille vorm Feld fahren die ganze Zeit.
Fliegenfänger. Ja, wollen wir mal kurz WM-Aufgebot Männer Deutschland machen? Also ich würde mal interessieren, wie eure Meinung ist, vor allem Stauffi seine Meinung.
Ich lasse euch erstmal ausdiskutieren.
Ich habe heute natürlich meinen Rant dazu schon im bei Warren abgelassen. Ne, ich habe den schon abgelassen. Also.
Okay. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Ich bin heute die meiste Zeit mit dem Camper gefahren, gefühlt, und habe Tour geguckt. Ich habe jetzt nicht so genau vor Augen oder weiß jetzt nicht so genau, wer alles dabei ist.
Also Justin Wolf steht auf jeden
Fall noch nicht so genau. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den Kurs auch einschätzen soll. Also da sind schon, ist schon ein richtig unangenehmer Berg drin. Das ist, glaube ich, der kürzere. Da geht es anderthalb,
der Länge.
2 Kilometer mit über 10% auf jeden Fall rauf.
Das ist der längere.
Und was die Höhenmeter so angeht, ist auf jeden Fall irgendwas zwischen Amstel und Lüttich-Bastogne-Lüttich, wenn man das jetzt mal mit einem Eintagesrennen vergleichen will. Allerdings habe ich mir auf Google Maps schon mal die Straßen angeguckt. Die sind auch alle ziemlich schmal und so. Ich bin gespannt. Also so genau, eine genaue Meinung über den Kurs habe ich noch nicht. Und wie gesagt, das Aufgebot habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Und was mich nur gewundert hat, dass halt irgendwie ein Kenner zum Beispiel nicht mit draufsteht. Ob er sich jetzt gedacht hat,
das wurde heute
einfach
schon
für ihn.
Das wurde heute schon von Bora, in einem Interview mit Ralf Denk geklärt. Bora hat ein Veto eingelegt, hat gesagt, sie wollen nicht, dass er fährt, damit er nach der Tour Ruhe hat.
Okay. Ja, ist halt schon krass, ne? Dass man jetzt irgendwie so eine Weltmeisterschaft irgendwie nicht fährt. Aber vielleicht passt ihm auch der Kurs nicht so. Keine Ahnung, ist halt auch jetzt wirklich sehr knapp. Wenn du nicht gut aus der Tour kommst, dann kann man sich auch überlegen zu fahren. Aber da müsste man jetzt noch ein bisschen mehr so die Hintergründe wissen, warum jetzt manche Fahrer nicht fahren können, um das jetzt zu beurteilen. Ne? Weil
ja.
Ich glaube, für so einen Kurs haben wir halt in Deutschland auch nicht so viele Fahrer, die in Frage kommen.
Ja, und der Fahrer, der hauptsächlich in Frage kommt, meiner Meinung nach, steht im Aufgebot.
Ja, ja, klar. Schachmann ist der
John
Favorit. Aber ich meine, das Thema, was wir ja jetzt schon ein paar Mal hatten, mit wie der BDR Sachen vorbereitet, ist halt immer noch das Gleiche. Aber gut, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwann in einer anderen Folge näher besprechen. Aber, wo wir gerade bei der WM sind, Alter, was ist eigentlich mit Mats Pedersen los, Mann? Pedersen, was hat der doch heute gemacht? Der ist ja klar ist das geil. Ich meine, der wiegt irgendwie gefühlt 30 Kilo mehr als der Durchschnitt da, mit dem er unterwegs war.
Nee.
Oder siehst du aus? Wie viel wiegt der?
Ja. Ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal ihn genauer angeguckt hast, aber ich habe mir schon die ganze...
Staube, jetzt red doch nicht drum herum.
Ich weiß nicht, wie viel er wiegt.
Ja, dann,
ich
du hast
schon,
gerade nee
schon,
gesagt.
Aber die ganze Tour, ja, weil du meinst, er ist dick. Aber das ist ja
Nein, schwerer. Also der ist einfach schwer vom Körperbau. Das siehst du ja, der hat ja Muskulatur. Ich meine, der hat den Oberkörper, also da passen irgendwie zwei Bergfahrer rein.
Ja, aber wiegt ein Fanat auch.
Ich habe nicht einmal dick gesagt.
Das hat anscheinend keine Bedeutung mehr, wie schnell man bergauf fahren kann. Ich habe schon die ganze Zeit mit ihm so rumgeflaxt, dass er jetzt noch zum Bergfahrer wird. Er war jetzt schon die ein oder andere Bergetappe mal ein bisschen weiter vorne, dann auch mal wieder nicht. Aber das sieht er eigentlich gar nicht so. Er denkt eher noch, es wird doch eher mehr Sprinter als Bergfahrer. Aber dann wird er halt heute mit den ersten 30 über den Col de Blain-Madeleine. Ja, ist einfach krass. Ich meine, er hat, glaube ich, die Tour jetzt bisher ganz gut überstanden und ist vielleicht einfach noch frischer als der Großteil der anderen, die am Start sind. Und ja, dann, so kann ich mir das zumindest erklären. Ne? Also die anderen werden müde, er wird weniger müde und dann kommt es halt mal vor, dass er dann auch mal über so einen langen Berg mit rüber fährt. Ich meine, ich musste heute direkt an Gerald Schulek denken, der auch schon damals Andreas Klöden in den Wahnsinn getrieben hat, als er dann bei irgendeinem Pass auf einmal neben ihm fuhr in der ersten Gruppe. Und sind halt Fahrer, die einen riesen Motor haben und weiß ja selbst, dann, wenn du dich gut erholst während so einer langen Rundfahrt, dann ist sowas eben auch nochmal drin. Ja. Und ja, gut, das Gewicht spielt jetzt eigentlich auch eine kleine Rolle, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall super schmal. Jetzt eigentlich seit der WM sah immer eher so aus wie bei der Weltmeisterschaft tatsächlich letztes Jahr. Ich meine, der wird jetzt auch langsam aus dem Babyspeck rauswachsen. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt genau ist. 24 ist er noch und ja, er hat halt da noch einiges vor sich so, ne? Und er ist halt super schmal aktuell. Bin gespannt, wie ihm das jetzt zugutekommt, wenn es in die Klassikersaison reingeht.
Ja, genau, das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ich meine, ich fand es halt einfach ziemlich krass und beeindruckend. Genau, aber ich meine, um Thierry nochmal ganz kurz abzuschließen, Jaron Thomas und Simon Yates haben auch mal einen rausgehauen. Ich meine, Simon Yates gewinnt die Rundfahrt und Jaron Thomas wird guter Zweiter. Die Diskussion natürlich, die jetzt eben wieder aufkommen mit, er hätte lieber mal die Tour fahren sollen, ist halt irgendwie auch immer schwassen wollen. Der war bei der Dauphiné einfach nicht gut und ja, Tirreno hat eine Woche später angefangen oder anderthalb Wochen später und da kann ziemlich viel passieren in der momentanen Zeit und ja, finde ich halt schwachsinnig die Diskussion, ob man ihn jetzt hätte mitnehmen sollen oder nicht, sondern zu dem Zeitpunkt, als man ihn hätte nominieren können oder wollen, war er halt nicht gut genug und ja, jetzt hat er ja anscheinend wieder das Niveau. Was ich aber interessant finde, ist ja, Bernal ist ausgestiegen und wird wahrscheinlich die Vuelta fahren, gehe ich mal von aus. Und wisst ihr, wer sich darüber bestimmt richtig freut?
Christopher,
der wird heute richtig zu Hause im Dreieck gesprungen sein, als er die Nachricht gelesen hat.
Aber ganz ehrlich, ist auch auf jeden Fall schlau, Bernal für die Vuelta zu nominieren, zumindest wenn man gewinnen will.
Aber wir waren gerade beim Thema Gewicht. Ich glaube, der Bernal, der war jetzt nicht so leicht wie die letzten Jahre, oder?
Nee, also ich habe, also irgendwie, ja, das kam mir auch so vor, aber auch Carapaz sah für mich jetzt nicht so dünn aus wie beim Giro zum Beispiel. Der ist jetzt nicht dick, ja, also das gar nicht, aber...
Das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Echt? Doch, ich finde es so leicht, also der hat nicht diese...
Da hast du noch kein Auge für, Basti.
Okay.
Das ist also, ich finde, man sieht das schon, ob ein Fahrer...
Also man sieht es, glaube ich, eher auf Fotos zum Beispiel, ja, als auf...
Aber ich weiß, was du meinst, Stoffel.
Aber der ist doch so viele Kilometer in der Vorbereitung gefahren auch.
Das habe ich heute... Da hatte ich, ja genau, also wer viel trainiert, der isst auch viel.
Bernal ist ja auch, ich glaube, für den war es jetzt auch nicht gut, dass dieser Lockdown da war und dass er nicht in Europa sein konnte, weil ich glaube, auch wenn er viel trainiert hat, aber das Environment, was er irgendwie bei Ineos hat, wenn er hier in Europa ist, mit den ganzen Höhentrainingslagern, ist ein anderes und kontrollierteres und ein, wo halt, glaube noch ein größerer Fokus irgendwie auf anderen Dingen liegt, als wenn er in Kolumbien alleine ist, wo er nach dem Training zu Hause irgendwie vielleicht sogar bei Mutter ist, weißt du, da ist, glaube ich, nochmal ja, ein anderer Biss dahinter, wenn er hier in Europa mit dem Team unterwegs ist. Ich glaube schon, das macht einen Unterschied oder hat einen Unterschied gemacht jetzt dieses Jahr.
Ja, ich habe zu dem Thema auch noch eine Modellrechnung hier.
Aha. Pass auf. Remo Facts. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu.
Ja, unser werter Freund Rainbow hat sich im Besenwagenlabor mal wieder Gedanken gemacht, weil er immer noch Paul deinen Everesting-Versuch im Hinterkopf hat und auch noch was beitragen will, um das Ganze schneller zu machen. Und das Ganze...
Muss ich jetzt ein Kolibri werden?
Nee, das Ganze hat er mal an einem Beispiel verdeutlicht. Der Protagonist des Beispiels ist glücklicherweise ein Pinguin. Es geht nämlich um den Ort, an dem du dein Everesting machst. Es geht um auf jeden Fall Marginal Gains hier, aber das ist ja wichtig, um Erdrotation und Fliehkraft, denn... Wenn man sich mal überlegt, dass sich die Erde ja relativ schnell dreht, nämlich mit 464 Metern pro Sekunde und wo sie sich am schnellsten dreht, nämlich am Äquator. Könnt ihr euch das vorstellen? Erdachse geht ja vom Nordpol zum Südpol, also ganz außen in der Drehung dreht sie sich am schnellsten. Und da entsteht Fliehkraft, kann man sich auch vorstellen. Und was bewirkt Fliehkraft? Fliehkraft wirkt genau der Erdanziehungskraft entgegen, also bist du leichter, wenn du am Äquator bist. Verdeutlicht an einem Pinguin ist das, die Erdbeschleunigung wirkt am Pol 9,83 Newton pro Kilogramm und am Äquator 9,78 Newton pro Kilogramm. Das bedeutet, ein männlicher Kaiserpinguin, der ca. 25 Kilo wiegt, wiegt am Pol 25,05 Kilo und am Äquator 24,92 Kilo. Also ist er 130 Gramm leichter. Und Paul, da du ein bisschen schwerer bist, ist es bei dir noch mehr. Gut, jetzt fügen wir das mal in ein vereinfachtes Everesting ein. Unser Pinguin, wir sagen mal, er bewegt sich mit 1 Watt pro Kilogramm. Ein Pinguin hat ungefähr 50% Körperfettanteil, by the way. Unser Anstieg, wir sagen mal, der Einfachheit halber, ist 20% steil und 44,24 Kilometer geradeaus. Dann hast du nämlich deine 8848 Höhenmeter gemacht. Am Südpol würde Pinguin 22 Stunden, 10 Minuten und 24 Sekunden brauchen, um die Höhenmeter vom Everesting zu bewältigen. Und am Äquator braucht er nur 22 Stunden, 3 Minuten und 31 Sekunden. Er spart also 6 Minuten, 52 Sekunden. Ja, Paul, also lass einen Anstieg eher in der Nähe des Äquators suchen und nicht in nördlichen Gefilden dein Everesting machen. Ich habe dann noch gefragt, ob Rainbow ausrechnen kann, wie viel der Pinguin abnehmen müsste, um den Rekord zu brechen. Pinguin müsste 17,3 Kilo abnehmen von 25 Kilo, um den Rekord zu brechen mit seiner Waffe. Und ja, wie der Pinguin dann aussieht, werden wir mit einem Foto zum Folgenrelease.
Ein ausgezerrter Pinguin.
Shreds Army. Wie der treue Besenwagenhörer schon mitbekommen hat, ist einer unserer Unterstützer seit kurzem Blinkist. Und heute wird klar warum, denn wer nach den Rainbow Facts tiefer in die Welt der Ornithologie, Pinguin Everesting, Erdbeschleunigung und Corioliskraft einsteigen will, der muss sich bilden. Und das geht mit Blinkist in kurzer Zeit. Und für Besenwagenhörer auch mit vergünstigtem Zugang zur Welt der Wissenschaft.
Ja, Blinkist bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen.
Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus 25 Kategorien.
Du bekommst Tipps, Tricks und Lifehacks. Am Ende vieler Titel für deinen Alltag oder den Beruf.
Und ob du auf Englisch oder Deutsch hören willst, suchst du dir selbst aus.
Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer des Besenwagen-Podcasts. Auf blinkist.de/besenwagen erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Hier nochmal zum Mitschreiben. blinkist.de/besenwagen.
Als Besenwagenhörer nutzt man Blinkist natürlich im Training. Während der Vorbereitung auf den eigenen Everesting-Versuch oder den seiner Haustiere oder wann immer man will. Als Kategorien empfehlen sich hier Biologie und Physik. Und als ersten Titel kann ich Ornis empfehlen oder Ornis. Man muss da so ein bisschen reinhören. Es geht natürlich um Ornithologie. Aber schaut selbst, jeden Monat gibt es 40 neue Blinks dazu. Und wenn ihr tiefer einsteigen müsst, könnt ihr euch auch den Titel als komplettes Hörbuch reinziehen. Alles klar, jetzt zur Hauptrundfahrt der Woche. Tour de France.
Aber nur dieser Woche.
Nur dieser Woche. Denn nächste Woche ist sie vorbei. Und wir nehmen Mittwochabend auf. Und ich hatte letzte Woche schon, ich glaube kurz nach der letzten Aufnahme, mir morgens beim Radfahren überlegt, wenn ich Enrico Peutschke wäre, diese Folge kommt jetzt Donnerstagabend, nach der Donnerstagsetappe. Und wahrscheinlich ist genau nicht das passiert, was ich mir überlegt habe. Aber wenn ich Enrico Peutschke wäre, würde ich als Bora auf Etappe 18 Sam Bennett aus dem Zeitlimit fahren. Weil anders kriegt Sagan, glaube ich, das Trikot nicht mehr, oder?
Schaffen sie nicht. Ich glaube, Sagan selbst ist auch so breit gerade schon, dass sie den wahrscheinlich gerade auch mit abhängen würden, wenn sie es probieren.
Ja, aber fährt Sagan nicht nur ein bisschen schneller einen Berg hoch als Sam Bennett?
Ja, aber ein bisschen reicht da nicht.
Doch, das reicht ein bisschen. Sagan muss das Zeitlimit ganz knapp schaffen und Sam Bennett muss nur eine Minute später ankommen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber du hast in den letzten Etappen schon gesehen, als sie das Tempo erhöht haben für Sagan, wie der hinten schon mit der letzten Männer war, die überhaupt noch mit rübergefahren sind. Also ich glaube nicht, dass Peter Sagan noch in der Lage ist, da solche Dinge zu veranstalten. Und Sam hat die letzten Tage richtig gebissen, auch an den Anstiegen. Also der würde nochmal richtig über den Punkt gehen. Ich glaube, das
Aber es geht ja auch ein bisschen darum.
Das schaffen die nicht.
Es geht ja auch ein bisschen darum, anders können sie es nicht mehr, können sie es gar nicht mehr schaffen, oder? Weiß es einer von euch? Also rechnerisch ist eigentlich.
Ja, rechnerisch, ist rechnerisch möglich,
aber ich meine, Sam Bennett kommt in Paris an und ist vor Sagan im Ziel.
Ja, ja. Und davon gehe ich mal aus.
Davon abgesehen, sah Bennett jetzt nach dem Ruhetag deutlich besser aus als vorher. Und ich glaube, die Jungs von Borat, die haben in der zweiten Woche auch richtig Feuer gegeben.
Ja.
Die sind jetzt auch nicht mehr so frisch, dass sie da, glaube ich, nochmal so eine Aktion fahren können, wie eben in der zweiten Woche. Aber ja, wer weiß. Es wäre auf jeden Fall mal eine krasse Aktion, aber
du müsstest, ich habe es schon genau ausgearbeitet.
Tag quasi.
Du müsstest die Bergfahrer abstellen und am ersten Berg so schnell fahren, dass Bennett sofort raus ist und dann weiter so schnell fahren bis zum letzten Berg, der nochmal ein HC-Berg ist, wo dann natürlich Jumbo übernehmen würde.
Ist kein HC-Berg, stimmt nicht. Ich glaube, du bist bei der falschen Etappe.
Doch. 18.
Doch, ist HC.
Hä? Warte mal. Morgen letzter Berg.
Ja, nicht der Schlussanstieg, der letzte richtige Berg.
Ja, genau.
Der Schlussanstieg zählt ja nicht mehr, ist ja kein Berg mehr.
Okay.
Und dann müsstest du den Rest der Truppe für Sagan abstellen, um den ganz knapp im Zeitlimit zu halten. Mal sehen, ob sie es probieren.
Ja, aber es ist kompletter Schwachsinn, weil die haben eine viel höhere Chance, morgen nochmal die Etappe zu gewinnen, vielleicht Schachmann. Also ich meine, was...
Ja gut, wäre auch nicht schlecht.
Ja, ich glaube, ein Etappensieg wäre eventuell mehr wert. Keine Ahnung, Mann. Also, nee. Also ich hoffe, dass es auch nicht machen, weil Sam verdient das Trikot. Und ja.
Ja, ich fände es auch in Ordnung, wenn Sam Bennett das gewinnt. Ich dachte mir nur so, ich würde es machen.
Meint ihr, ist denn dann jetzt so die Ende der Ära Saga?
Ja.
Kann schon sein.
Also, stell dir mal vor, nächstes Jahr, wenn Mathieu van der Poel eingeladen wird, Wout van Aert darf auf das Trikot fahren, dann hast du eventuell Arno Demar kommt zurück, dann hast du Michael Matthews, der definitiv zurückkommt. Alter, das wird eine richtige Competition jetzt dann wieder. Und vorher hast du auch einen Rennfahrer, die ja auch das, was Sagan kann, noch viel besser können. Siehe Wout van Aert. Ich glaube, Mathieu wird es auch besser können zum Beispiel.
Bin ich bei dir. Ich finde sowieso, also so, man ist ja immer so despektierlich, ist auch alles völliger Schwachsinn, aber Sagan wirkt halt nicht mehr so richtig leidenschaftlich bei der Sache. Und manchmal denkt man sich, der ist auch schon so ein bisschen im Ruhestand. Ist natürlich noch sau schnell.
Ja, das glaube ich nicht. Aber da habe ich jetzt auch zu wenig Einblick, was er so, wie er da jetzt drauf ist. Aber ja, ich meine, ist schon krass, ne? Wie du sagst, irgendwie, die anderen wirken jetzt erstmal stärker in Zukunft. Ja, aber ich bin gespannt. Also das ist noch so eine Sache, die mich schon so für nächstes Jahr jetzt schon interessiert. So, wie wird Sagan fahren? Und auch im Vergleich zu den neuen Sagans jetzt. Ne?
Mhm.
Ja, ich meine, Wout van Aert ist halt gerade so der Standard für alles. Irgendwie.
Ja.
Heute wieder.
Im wahrsten
Sinne
des Wortes, ja.
Schon gehört, es sollte spekulieren, auf Gesamtklassement zu fahren.
Nee, aber es hat er. Ach, ich glaube, das ist so ein Schwachsinn. Der wird ja so viel aufgeben dadurch. Aber durch Zufall fährt er noch Top 20, ne? Die ist ja vor der Tour.
Ist er?
Nee, der war 25. vor der heutigen Etappe, aber heute war er auch lange dabei. Ich glaube, der rollt da noch zufällig irgendwie rein.
Krass,
ja,
ne?
Krass, ne? Wie viele Favoriten auch einfach rausgeflogen sind. Und
ja gut, das hast du jedes Jahr, ne?
Das immer noch weiter tun. Also ist mir noch nie so aufgefallen wie dieses Jahr. Ich meine, wie viele Kolumbianer da irgendwie vor ein paar Tagen noch in Top 10 waren. Und wie viele davon jetzt übrig geblieben sind. Das ist so ein, auch so ein, ich finde es ja auch irgendwie cool, dass mal so ein Favorit wie Bernal, der letztes Jahr gewinnt, einfach mal nicht so gebucht auf Sieg fährt, sondern einfach mal, gut, ich finde jetzt irgendwie blöd, dass er auch ausgestiegen ist, aber dass du halt siehst, dass der auch mal zu kämpfen hat und nicht wieder gleich gewinnt, so wie Ineos Regentschaft das letzte Jahrzehnt.
Meint ihr, beim normalen Saisonverlauf wäre Ineos genauso gefahren wie jetzt? Oder?
Ich glaube, Bernal. Ich glaube, Bernal und Carapaz wären stärker. Der Rest glaube ich nicht unbedingt.
Ja, glaube ich auch.
Also ich meine, Kwiatkowski war gut, ne? Also der war, ich finde, Kwiatkowski war wesentlich stärker als die letzten Jahre zum Teil auch.
Ja, aber meinst du nicht, Thomas wäre auch bei einem normalen Saisonverlauf bei der Tour jetzt dabei gewesen?
Kann schon sein.
Das war, also ich kann nur meine Meinung sagen zu den Rennfahrern, die jetzt gerade da sind. Ich glaube, ein Carapaz und Bernal wären besser gewesen, weil die unter den Augen des Teams in Europa unterwegs wären. Ob ein Geraint Thomas, ja, augenscheinlich. Also ich glaube, dass der mit mehr Rennen im Vorfeld schon auf ein anderes Level gekommen wäre. Du siehst ja, bei Tirreno ist er ja wieder gut unterwegs und ich glaube, der wird jetzt gerade auch noch stärker und hat, glaube ich, gute Chancen auch beim Giro. Chris Froome, ich meine, der kackt ja gerade eh immer noch rum, also da wäre jetzt nicht mehr so viel gekommen, glaube ich. Aber ja, ich glaube schon, dass Ineos auf einem anderen Level unterwegs gewesen wäre. Aber
nicht
gewonnen. Die fahren ja nicht schlecht, ne? Aber ja, alle anderen haben einfach aufgeholt.
Genau.
Die haben halt, Ineos hat ja immer schon gute Rennfahrer, aber die anderen auch, nur haben die noch mehr Geld gehabt, um gewisse Dinge vorzubereiten oder um mehr Trainingslager zu machen, wissenschaftlicher zu arbeiten, aber jetzt so Jumbo-Visma hat halt aufgeholt und die haben ja auch Rennfahrer, die andere Teams vielleicht nicht unbedingt verpflichtet hätten für diese Aufgabe, haben die jetzt zu Fahrern gemacht, die jetzt auf einmal die Berge hochbrettern. Das gleiche, was Ineos vor 8 Jahren angefangen hat, haben die jetzt einfach übernommen. Und also ich glaube nicht, dass Ineos schlechter geworden ist, aber die anderen sind einfach besser geworden und das gleicht sich jetzt halt aus.
Staufi, weil du sagst, ist ja jedes Jahr so, dass die so rausfliegen. Ne? Ich habe mir jetzt auch nochmal den
hab Tipp. Ich nicht gesagt.
Den,
ich habe das gesagt.
Paul, den Tipp angeguckt, weil.
Meinen, ne? Nee, besser nicht.
Dein und meinen. So, die Top 10. Ich habe mir das nämlich extra mal rauskopiert, um es im Nachhinein nochmal anzugucken. Das ist ja, also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die ganzen Jungs da aufplatzen. Auch dass Quintana jetzt nochmal
genau
platzt und sowas.
Bei mir sind es genau die Leute, zwischen denen ich geschwankt habe und die ich dann mit reingenommen in meinen Tipp, die sind rausgeflogen und die ich rausgenommen habe, die sind jetzt alle unter den Top 10.
Ja. Ich zum Beispiel
also
richtig.
Support hatte ich nicht dabei, weil Werd ist jetzt, glaube ich, auch wieder Zehnter.
Ja, der ist
den
auch wieder
auf jeden Fall,
sogar.
Nicht
der
drin
ist sogar neunter,
gehabt. Ja. Naja, klar, gut, jetzt die
Zehnter, ja.
Die Franzosen haben sich jetzt auch komplett aus den Top 10 verabschiedet.
Auch richtig stabil.
Und ja, wie du sagst, die Kolumbianer sind auch ein bisschen ausgedünnt. Aber es ist halt einfach nur eine slowenische Meisterschaft, was sie da gerade fahren.
Und die ist noch nicht ganz entschieden, aber heute dann auch leicht vorentschieden. Wird er sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen.
Fand ich aber krass, wo wir gerade schon so bei den verschiedenen Nationen sind. Heute, glaube ich, am Ende der Etappe, die Leute Akzente gesetzt haben, sind gebürtig alle aus der Höhe. Also die sind alle irgendwo weit über 2000 Meter geboren, glaube ich. Ja, bis auf die beiden Slowenen eigentlich, ne?
Hm.
Ist das so?
Ja, Stepp Kass, der ist ja auch irgendwie aus Colorado. Soweit ich weiß, auch irgendwie in der Höhe auf jeden Fall zu Hause und gebürtig. Und Richie Port ist natürlich auch kein...
Ich komme aus Tasmanien.
Keiner, der irgendwo hochgeboren ist. Zwischenzeitlich war es auf jeden Fall mal so, dass ich dachte so, okay, krass, da ist auf jeden Fall, sind die Leute, die jetzt da vielleicht nicht irgendwie aus Holland sind, doch besser. Das ist also, weil Dumoulin war zum Beispiel der Erste, der dann so von jetzt auf gleich eigentlich bei den Favoriten ausfallen musste. Als ob die da irgend so eine Grenze überfahren haben, wo die Luft ein bisschen dünner wurde.
Ja, Nairo jetzt leider auch ausgeflogen aus den Favoriten, haben wir alle so ein bisschen mitgefiebert, aber der
vielleicht fährt Akea jetzt ja noch alle,
die der hofft ja noch
mit dabei sind.
Genau, richtig, auf einen Etappensieg auf dem Champs-Élysées auch. Und hast du jetzt Connor Swift mal geschrieben eigentlich?
Ja,
dass
warum?
Er den, dass er den Leadout fahren soll für Quintana auf dem Champs-Élysées.
Ach so, ja, das war ja schon von vornherein geplant. Ja.
Ach so, gut, okay, muss man nicht mehr nachhaken. Ich habe extra nochmal gesagt, ich frag dich nochmal. Ja, dann gestern endlich deutscher Etappensieg. Lennart Kemner hat ja Bora nicht den Arsch gerettet, aber auf jeden Fall mal für eine erfolgreiche Tour für die deutsche Mannschaft in den deutschen allgemeinen Medien gesorgt. Dann ist schon krass so. Ist mir gestern auch mal wieder aufgefallen, dass dann so ein Tagesschauartikel kommt mit einem großen Bild, wo schön fett Bora draufsteht und dann eben auch eine Minute berichtet wird. Das passiert halt sonst nie, ne? Das passiert nur, wenn du eine Tour de France-Etappe gewinnst und auch am besten kein Sprinter bist.
Ja, das stimmt, aber jetzt so im Morgenmagazin oder so, da kommt dann immer schon
ja, noch klar,
ein Bericht
aber,
von der Tour. Klar, also ich meine, wir Deutschen sind halt so, ne? Mhm. Wir lieben es, Helden zu kreieren und genauso sie runterzutreten, wenn sie nicht mehr erfolgreich sind, das können wir alle sehr gut.
Tourmagazin Screenshot, Fall, auch geil gestern wieder so. Kann Kemner Podium, Tourmagazin Screenshot, Facebook Screenshot oder was das war, was ich geschickt habe.
Alter, ja, Mann.
Kann Kemner, also hier ist direkt nach dem Sieg, Podium, ey, Mann, 2021.
Ey, Mann, direkt einfach richtiger Hass, ey. Einfach richtiger Hass.
Richtig geil.
So, ich hoffe dann, dass man heute dann, nachdem wir heute gefahren sind, auch das vielleicht wieder an ACTA legt und den Jungen noch ein bisschen Zeit gibt. Das ist halt einfach mal...
Wenn überhaupt, warum muss immer Gesamtwertung sein? Mal Bergtrikot, ja, oder so.
Nee, oder Etappen, ey, ganz ehrlich, einfach Etappen gewinnen, Mann. Anstatt jahrelang verzweifelt versuchen, irgendwie Top 10 zu fahren.
Ja, ist halt, liegt nah, weißt du, so ist fast dieselbe Anforderung. Ein Etappensieg, genau, aus einer Ausreißergruppe mit anderthalb Stunden Rückstand im Gesamtklassement oder Gesamtwertung. Ist nicht mehr viel dazwischen.
Ja, also okay, ja gut, man muss natürlich jetzt schon sagen, dass Lennart Kemner schon alles mitbringt, ne, um ja, irgendwie so eine Rundfahrt vorne zu beenden.
Aber der Schritt ist und ja wahrscheinlich trotzdem auch noch so weit, dass es nicht, ja, gar nicht passiert, sage ich ja nicht, aber daran, ja, zu denken, ist halt einfach erstmal richtiger Schrott.
Ja, yeah, genau. Und ich habe immer diesen Druck, Podium so, ne, damit aufzubauen. Also warum muss es denn jetzt Podium unbedingt sein? So, warum nicht, ja, wir haben überhaupt einen GC-Anwärter wieder in Deutschland. Vielleicht war das auch jetzt auf mit Buchmann zu viel einfach so auf ihm, obwohl er eigentlich immer so cool wirkt. Weiß ich nicht, ob er das einfach so locker wegsteckt, dass jetzt jeder von ihm erwartet, bei der Tour aufs Podium zu fahren. Und jetzt genauso machst du das wieder beim nächsten Fahrer. Allen Dingen ist ja auch nicht so, dass Emanuel Buchmann nächstes Jahr nicht mehr am Start ist.
Ja, nee, also erstmal glaube ich nicht, dass Buchmann da, also was ich jetzt so mitbekommen habe, jetzt großartig Probleme hat mit den Medien oder dass er irgendwie zu viel Druck gespürt hat. Den macht er sich auch selbst, ne, durch seine Aussagen, darf man auch nicht vergessen. Der ist ja manchmal auch sehr, sehr selbstbewusst. Das ist ja nicht so, dass er der stille Junge ist, der einfach nur in der Ecke sitzt, sondern er schüttelt ja auch immer noch ein bisschen Anzünder ins Feuer, ja, in seiner Person. Aber ja, also, klar, ich meine, Kemner darf es jetzt nicht, also man muss ihn schon feiern, aber für den Sieg, weil das war stark, aber das war es halt dann auch. Ne? Man muss jetzt nicht direkt wieder anfangen zu träumen.
Ja, trotzdem richtig geile Saison für ihn, ne? Dauphiné-Etappensieg, den Tour-Etappensieg habe ich ihm jetzt auch erstmal auch nicht zugetraut, auch aber richtig stabil. Besser geht's nicht und vor allem auch erstmal diesen zweiten Platz mit dem geilen Bergfahrersprint und ich mich noch echt richtig aufgeregt habe und dann mach das einfach nochmal mit der Brechstange und hol's richtig geil. Besser geht's ja gar nicht. Buchmann wollte ich noch sagen. Cool, dass er noch mitfährt. Ich meine, er hätte auch aussteigen können, wie die anderen Favoriten, die jetzt nichts mehr reißen können und aussteigen. Aber ich dachte mir, wenn er jetzt noch dabei ist und ja eigentlich auch erstmal so, nachdem er gesagt hat, Gesamtwertung ist durch, hat er sich ja auch erstmal ein bisschen zurückfallen lassen, hat genauso viel Rückstand wie Kemner. Aber ich dachte, aus der Situation raus, der ist ja schon mega ehrgeizig, dass er nochmal auf Etappensieg geht.
Der ist nicht in der Lage.
Aber dass er dann noch weiterfährt, finde ich auch krass.
Ja, aber das, ja, also erstmal.
Das ist Band of Brothers.
Ja. Erstmal das. Und nee, aber, also ich meine, es macht ja auch Sinn, weiterzufahren, wenn du nicht performen kannst, aufgrund dessen, dass du irgendwie eine Verletzung mit dir rumschleppst oder ein Problem, aber jetzt nicht über den Punkt bist, was das Training angeht, ne, und also über eine Vorbereitung vielleicht überzogen hast, dann wirst du ja tendenziell durch so eine Rundfahrt eher besser danach mit ein bisschen Ruhe. Und er wird ja in die Vuelta gehen, so wie es aussieht. Und um da dann irgendwie auf dem höchsten Level zu performen, macht es schon Sinn, so eine Rundfahrt zu Ende zu fahren. Aber du hast es ja auch gesehen heute, er hat schon probiert, in die Gruppe zu gehen, aber der hat da gar keinen Antritt. Also der versucht ja wegzufahren, aber es sieht ja mal aus, wenn die Beine gleich wegbrechen. Oder er kriegt die Kurbel nicht runter. Der ist halt gerade nicht da, wo er letztes Jahr war, was auch in Ordnung ist. So, es mag vielerlei Gründe haben, aber ich glaube, die Rundfahrt ist schon wichtig in Hinsicht aufs nächste Jahr auch wieder. Und vor allen Dingen auf die Vuelta dieses Jahr noch.
Es gibt einen guten Fachterminus dafür, für so einen Antritt, der nicht existent ist. Auch, es ist Günther Jauch in der Disco. Könnt ihr euch mal merken.
Aber jetzt, wo du so sagst, ja, das stimmt schon.
Ein Thema, was mich noch sehr beschäftigt hat, habe ich dir, Andi, letztens auch einen Tweet geschickt, ist, warum hat EF die meisten Strafen? Das war so ein,
haben sie gar
eine,
nicht mehr.
Eine Auflistung. Okay, Sunweb hat aufgeholt, aber mein letzter Stand war halt so eine Auflistung von den Disziplinarmaßnahmen der Tour de France, die in Schweizer Franken berechnet ist. Und da lag EEF vorne. Und ja, muss ja jetzt gar nicht EEF sein. Staufi, du hast direkt Andreas Klier gesagt. Aber wo kommt das her? Wo kommt das alles her? Vor allem EEF ist ja eigentlich
das
eher so ein Team.
Ja, mal recherchieren können. Woher das alles kommt, das wird ja jeden Tag bekannt gegeben. Wahrscheinlich sind es halt so Sachen wie, du hast nicht auf den Kommissar gehört, wenn du in der Kolonne fährst hin, wenn es Strafen für einen Sportdirektor sind zum Beispiel. Mhm. Oder hast halt doch mal eine Sticky Bottle gegeben, die ein bisschen zu lang war. Ja, oft waren es tatsächlich so Urinieren in der Öffentlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer dann die EF-Jungs waren oder das waren auf jeden Fall häufig Strafen, die ich so gelesen habe zwischendurch. Und ja, keine Ahnung. Also wenn du da mal irgendwie kurz mit dem gesamten Team rechts ranfährst und Wasser lässt und das ist an der blöden Stelle, dann geht's direkt ins Geld, ne?
Ich schreibe mir das nochmal auf. Ich recherchiere das nochmal. Wenn nicht, fragen wir auch Andreas Klier nochmal.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei der Tour im Auto sitzt tatsächlich. Aber ja, keine Ahnung, also ist vielleicht einfach ungünstig, dass das jetzt ein Team so betrifft. Aber das
ist ja einfach nur ein interessantes Thema auch, ne? Das ist ja was man nicht mitkriegt eigentlich.
Ja, meine,
wir
haben ja auch
wir haben
Sachen,
gehört,
du wirfst irgendwie...
Wout van Aert kriegt für einen Stinkefinger eine Strafe, sowas ist es ja auch, aber...
Ja, aber das
halt
sind ja die seltensten Strafen. Genau. So, ne? Also das passiert jetzt während der Tour einmal, dann wird vielleicht nochmal, kriegt Sagan nochmal eine Strafe, weil er halt diesen Rempler gefahren hat. Aber alles andere sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Du hast irgendwie an der falschen Stelle vielleicht mal ein Papier weggeworfen. Wenn das jemand sieht, dann kriegst du halt eine Strafe. So Geschichten halt. Ne?
Ein Fahrer, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer, ein französisches Team, französischer Fahrer, der hat am Auto so ein Aluminiumkügelchen weggeworfen, weißt du, von der Alufolie halt, von dem Reiskuchen oder was auch immer. Und dafür gab es 500 Schweizer Franken direkt. Das haben sie jetzt schon mehrmals verteilt, wo Rennfahrer einfach das missachten und da sind sie rigoros jetzt. Ja,
das fing halt irgendwie vor ein paar Jahren an, dass man halt auch, ich meine, ich habe eigentlich immer darauf geachtet, irgendwie Flaschen da wegzuwerfen, wo Leute stehen, die sie dann halt hoffentlich mitnehmen. Und ist ja auch für die meisten, die jetzt zum Beispiel bei der Tour sind, so ein Souvenir, ne? Worauf die auch hoffen. Ich habe allerdings schon ein paar Mal so das mitbekommen, als ich so eine Flasche da irgendwie Leuten zugeworfen habe, die sich dann noch irgendwie beschwert haben oder so geguckt haben, so, okay, was soll ich denn damit jetzt?
Ey, Basti, schaust du dir gerade das an, was ich dir geschickt habe?
Das ist super witzig.
Das ist so mega geil, Mann, einfach.
Social-Media-Tipp mal wieder.
Okay, also, gerade entdeckt on Twitter, der Typ heißt Tom Owen und der hat einfach mal quasi seine eigenen Panini Tour de France Stickers gemacht und dann quasi zu jedem Bild von zum Beispiel Shane Archbold oder Hugh Carthy halt geschrieben, was die wären in seiner Fantasie. Da steht zum Beispiel Shane Archbold, Meth Cook from the Louisiana Bijou oder Hugh Carthy, Singer in the mid-2000s, Indie Band, call it something like the Triglets or the Bang Bangs. Und dann Michael Morkow, kindly therapist operating out of Copenhagen's trendy Vester Pro Neighborhood, collecting vintage port.
Ja, okay, ja, zieht's euch rein.
Das ist echt mega gut, ey. Wir werden das irgendwie verlinken oder.
Genau.
Ja.
Ich krieg jetzt von Rainbow auch immer so Sheets und stell die dann auch online mit der Folge. Everesting Sheet Pinguin.
Dann, Jungs, sehen wir uns am Samstag. Ich freue mich.
Und dann nächste Woche zur Nachbesprechung der Tour de France.
Genau.
Ciao.
Also, was glaubt ihr denn jetzt noch? Wer gewinnt das Bergzirkel?
Weiß ich nicht. Tschüss.
Sag auch ein Slowene.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wir sehen uns. Bis zum Wochenende. Ciao.
Ciao.